Hallo Patricia, danke, dann hast du für das Interview zugesehen. Dann würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst.
Ja, danke vielmals für die Einladung. Ich bin Patricia Lenz. Ich studiere, also ich doktoriere in zeitgenössischer Kunstgeschichte, spezialisiert auf Japan, japanische Kunst, Darstellung vom Zweiten Weltkrieg in der heutigen Kunst. Und ja, ich habe Kunstgeschichte und Japanologie studiert und nebenbei habe ich noch Hobbys, mache ein bisschen Musik, bouldere und ich habe zwei Geschwister, die eine CP haben.
Wann ist für dich das Land Japan zuerst mal am Horizont erschienen und Faszination ausgelöst? Gibt es da einen Wendepunkt oder einen Anfang?
Ja, es gibt einen Anfang. Ich habe als Jugendliche Mangas gelesen und habe dort relativ früh einen Manga, der so ein bisschen historisch war, wo es um die Öffnung von Japan gegangen ist, 1850, 1860, so. Und ich habe das wahnsinnig spannend gefunden, wie ein Land sich eigentlich recht stark abgeschottet hat und dann innerhalb von kürzester Zeit öffnet am Westen oder am Ausland gegenüber und sehr viele neue Konzepte importiert und die ganze Institutionen, der ganze Staatsapparat, alles umbaut und sehr zielgerichtet auch umbaut. Und das hat mich fasziniert, weil so gleichzeitig ganz viele Sachen zusammenkommen und dann verhandelt werden. Und das war so mein Ausgangspunkt gewesen, um dann mich genauer mit Japan zu beschäftigen.
Nach dem Ausgangspunkt, wie bist du nachher weitergegangen? Also das muss jetzt erstmal Neugier geweckt haben und dann aber, dass es wirklich das ist, ich will Japan in mein Kunststudium einbeziehen. Wie ist denn das weitergegangen?
Also ich habe ein Nebenfach gebraucht. Ich habe gewusst, ich will Kunstgeschichte studieren und ich habe ein Nebenfach gebraucht, weil man das nicht als Vollstudium hätte können machen. Und dann hat meine Studienberaterin gefunden, ja, wenn sie sich so für Japan interessiert, wieso nehmen sie nicht Japanologie?
Dann
hat
sie
gesagt, ja, hey!
Super.
Ja, und dann ist das so gewesen, also ich habe dann noch ein bisschen meine Eltern davon überzeugen, weil ich zwei Sachen studiert habe, wo beide nicht so wirtschaftsorientiert sind und auch, wo nicht eine klare Berufsbeschreibung dann am Schluss rausschaut.
Ich hätte das nie hinterfragen lassen.
Nein, ich habe mich schon immer für so Sachen interessiert, die nicht direkt Geld geben.
Schau ein Statement.
Und ja, und dann habe ich so angefangen. Das war eigentlich immer mein Nebenfach am Anfang. Okay. Und Kunstgeschichte war mein Fokus.
Was hat dich denn fasziniert an der Kunstgeschichte? Mal Japan abgekoppelt.
Am Anfang bin ich wirklich so zuerst so Renaissance und auch mittelalterliche Kunst hat mich sehr interessiert. Und dann hatte es einen Professor bei uns, also einen Gastprofessor, der hat islamische Kunstgeschichte gemacht. Und okay. Dann habe ich gemerkt, dass mich außereuropäische Kunst auch sehr interessiert. Ich habe auch noch ein bisschen ostasiatische Kunst dazu angeschaut. Und habe dann, als ich den Bachelor abgeschlossen habe, habe ich gemerkt, ich möchte noch mehr wissen über das. Und dann haben sie einen neuen Studiengang gemacht an der Uni, wo globale Kunstgeschichte oder Kunstgeschichte im globalen Kontext geheissen hat, oder den gibt es eigentlich immer noch. Und dort schaut man das Ganze dann mehr so nicht eurozentristisch an und schaut auch an, was haben andere Länder für Kunstdefinitionen und andere Kulturen für Kunst und wie ist das teilweise problematisch, dass der Westen bestimmt, was ist gute Kunst und was nicht. Und wieso sind alle anderen dann einfach nachgemachte Picassos oder ermalt wie ein Manet oder so.
Warum kommt der Reflex?
Ja, das ist ein sehr grosses Fass, das ich hier aufmache.
Ja, du, man, Zeit.
ich glaube nicht. Der Westen ist in dem Sinne das Mass von allen Dingen oder hat sich zu dem gemacht. Einerseits durch die Wirtschaft, durch Kolonialisierung von anderen Ländern. Und der Kunstbegriff, wie wir heute den haben, vor allem im Westen, aber auch außerhalb vom Westen, ist westlich. Und das hat sich dann so
also
wie verteilt.
Schubladendenken, oder? Man geht sich dann annähern an dem, was man kennt.
Ja, oder es gibt sehr konkrete Beispiele, zum Beispiel gerade Indien ist so ein Paradebeispiel, oder wenn man es jetzt auf Japan bezieht, ja. Es hat japanische Malerei gegeben, das war hauptsächlich entweder Tusche-Malerei gewesen, ja. Oder mit Farbpigment, aber nicht ölbasiert, auf Papier.
Ja.
Und zum Beispiel auf Papier malen im Westen ist nicht klassische Malerei, sondern das ist Zeichnen. Und das ist nicht eine von den drei grossen, also die drei grossen sind Malerei, Architektur und Skulptur.
Okay.
Und beim Skulptur ist es auch nicht Holz, sondern Marmor.
Nur Marmor?
Und das hat es in Japan nicht gegeben.
Nein. Ja?
Oder dann hast du Keramikkunst. Das ist Kunsthandwerk, nach streng westlichen Kriterien. Und das sind dann so, das sind so Kategorien. Und zum Beispiel in Japan hat man dann den Kunstbegriff importiert aus dem Westen und hat gesagt, okay, weil sie haben keine Training gehabt zwischen Kunst, Handwerk, aber auch wenn man einen Teller, einen Gebrauchsgegenstand herstellt. Das ist alles eigentlich ins Gleiche hineingeflossen. Und das hat man dann importiert und heutzutage tut man das auflösen oder auch die Abwertung vom Kunsthandwerk sozusagen. Und durch den Kunstbegriff, den streng definierte auflösen und anschauen, wer das denn sagt, was jetzt gute Kunst ist und wer nicht.
Ja, das ist ja immer wieder die Frage, wo fängt Kunst an und wo hört sie auf? Oder?
Natürlich, ja.
Das ist immer wieder die Frage. Was ist so für dich das grösste Aha-Erlebnis in der Kunstgeschichte? Ist es genau der Aspekt, den wir vorhin miteinander diskutiert haben, jetzt, wo du ausgeführt hast? Oder hat es ein anderes grosses Aha-Erlebnis gegeben?
Ja, es sind, glaube ich, die hierarchischen Strukturen, die der Welt zugrunde liegen. Und ich jetzt halt, weil ich Kunstgeschichte studiert habe, in der Japanologie ist das weniger angesprochen worden. Aber in der Kunstgeschichte, vor allem eben in dem Masterstudiengang, haben wir sehr viel Theorie auch gelesen. Und gerade so eins, ich glaube, es war Homi Baba, wo es um so auch Kolonialisierung geht und wie aber die Kolonialisierung ja auch etwas mit dem, was kolonialisiert, macht, weil er ja immer unter dem Druck steht, sich auch gegen die abzugrenzen, die sich ihm ja immer mehr angleichen, sozusagen.
Ja, ich sehe es.
Das, auch so ein bisschen die psychologischen Abhängigkeiten und die Sachen, die haben mich sehr fasziniert. Die faszinieren mich immer noch sehr. Also der Austausch zwischen Kulturen, wenn es nicht auf gleicher Ebene passiert. Es passiert nie auf gleicher Ebene. Das ist utopisch.
Ja, es hat immer irgendwo einen Aspekt drin, der dominierend ist, oder?
Ja, wirtschaftlich oder auch andere Aspekte.
Was ist denn jetzt mit dem ganzen Background-Wissen, wo ja du dir jetzt angeeignet hast, Kunst für dich? Kannst du noch eine neutrale Kunst anschauen, mit dem ganzen Wissen?
Also Kunst ist nie neutral. Wenn jemand Kunst anschaut, also die Kunst ist ja darauf ausgelegt, um uns ansprechen. Und es spricht ja immer etwas von uns an. Mhm. Das heisst, es versucht ja immer Emotionen hervorzurufen oder eine gewisse Reaktion. Und die sind nie, das kann man nie objektiv anschauen. Als Kunsthistorikerin ist es natürlich so, dass man ja nachher muss objektiv darüber schreiben muss und das aufdröseln. Aber eigentlich schaut man etwas an und hat ein Gefühl. Und nachher muss man das Gefühl überprüfen mit Sachen, wo man festmachen kann, wissenschaftlich sozusagen.
Welches Gefühl machst du momentan wissenschaftlich fest, wo dich jetzt gerade so reinnimmt?
Ja, ich bin jetzt momentan ja an meiner Diss. Und schaue dort die Collage an, wo ein japanischer Künstler den Kaiser, also Kaiserfotografien verwendet hat und mit ganz vielen verschiedenen anderen Bildelementen kombiniert hat. Und mein Gefühl war von Anfang an, irgendwie geht es nicht um den Kaiser.
Ah, okay.
Sondern das ist nur ein Teil von dem Ganzen. So. Und das Ziel ist etwas anderes. Und das habe ich jetzt, ich habe es noch nicht ganz fertig formuliert und vor allem kann ich es noch nicht in der schlüssigen Reihenfolge aufschreiben, das ist dann halt wie sagt man, das wissenschaftliche Handwerk. Aber
ja, das glaube ich, kann auch manchmal schwierig sein, wenn man so einen Gedanken hat, den wieder in eine Schublade reinzupacken, in eine wissenschaftliche Schublade, ist manchmal nicht ganz einfach, weil die Gedanken sind nicht so stringent, wie es so in einem Ablauf ist, nehme ich jetzt mal.
Ja, und dann ist auch noch so, man muss ja dann ein bisschen verkürzen und ein bisschen zuspitzen. Und ich glaube, momentan bin ich so tief in dem Werk hinein und in diesen Sachen hinein, dass es mir sehr schwer fällt, das zu verkürzen, weil ich dann immer finde, ja, aber es greift zu kurz. Ja, genau. Es hat noch so viel mehr dort dran, was auch interessant wäre.
Aber ich sage das immer wieder bei einer Zuhörerschaft jetzt. Wenn ihr jetzt vis-à-vis von der Patricia würdet sitzen und sie das würde, ich erzähle, ihr wäret am Haarstrahlen, weil sie ist so Feuer und Flamme von dem. Das ist immer wieder für mich, da geht mein Herz auf, wenn ich es schaffe, dass mir mein Gegenüber von seiner Leidenschaft erzählt. Da schon mal danke für das, einfach für den Augenblick von dem Teilnehmen von deiner absoluten Leidenschaft. Erstens mal da. Ein grosses Dankeschön. Was mich aber jetzt noch mehr interessiert, wann ist denn Patricia zuerst mal auf die Insel Japan geflogen und warum und was war dort das grösste Aha-Erlebnis und wie gross war der Kulturschock gewesen? Oder hat es dort gegeben?
Fangen wir mal mit dem Kulturschock ganz schnell an.
Cool, super.
Ja, den hat es gegeben. Aber okay. Vor allem auch beim Retour kommen.
Ah, ja, ja.
Auch nochmal. Also nicht, dass ich mich halt so krass assimiliert hätte, aber es war einfach dann wie zweimal eigentlich gewesen, der Kulturschock.
Kannst du ihn benennen?
Also es ist, glaube mein Kulturschock beim Retour kommen war so gewesen. Ich bin mit einer Kollegin und ich zusammen... Ich war im Austausch in Japan und so bin ich eigentlich auch das erste Mal auf Japan gekommen. Ich mache manchmal Sachen in meinem Leben, die nicht so genau durchgedacht sind, wo ich einfach finde, ha, das wäre noch lesen, aber das komme ich ja eh nicht über oder es wird eh nicht passieren, aber man kann es ja mal probieren. Und ich denke dann nicht genau. Und plötzlich muss man auf Japan fliegen für ein Jahr. Und dort gehen studieren. So. Und ich bin dann manchmal auch so, dass ich dann finde, ja, das erfahre ich dann schon noch gut genug, wie das genau läuft dort. Das heisst, ich habe sehr wenig Informationen gehabt zu dieser ganzen Geschichte.
Ist das förderlich oder hinderlich?
Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen meine Art. Das hilft mir vielleicht. Dann bin ich vielleicht nicht so, mache mir nicht so Sorgen. Ich brauche nicht so viel Zeit, um mich vorzubereiten. Ja. Andererseits bin ich dann halt dort und muss sehr schnell sehr viele Informationen verarbeiten, wo ich nicht darauf vorbereitet bin. Früher habe ich es fast noch besser können. Ich merke, dass ich älter werde. Und es macht mich müder.
Okay.
Als früher. Aber das kann ich gut. Und das ist auch das, was ich sehr spannend finde. Denn, wenn man so an einem neuen Ort ist, sich die Sachen anzuschauen. Und dann habe ich ein Tagebuch geführt. Und mir einfach Sachen, die mir aufgefallen sind, aufgeschrieben.
Magst du dich noch gewisse Sachen erinnern, die du aufgeschrieben hast? Die so prägend gewesen sind.
Es sind, glaube ich, vor allem so ein bisschen bürokratische Sachen gewesen, auch am Anfang, weil es einfach so halt, man ist Ausländer. Und ich bin nie gross als Touristin im Ausland gewesen, aber sonst nicht als Kind oder als Jugendliche. Und dann in Japan, wo man auch noch visuell Ausländer ist oder Ausländerin ist. Mhm. Und ich glaube, das ist als Europäerin ist das, oder als Schweizerin auch, ist das eine ganz prägende Erfahrung gewesen, in einem Land zu sein, wo man diskriminiert wird, vom Aussehen her. Das ist man sich als weiße Person nicht gewöhnt.
Ja, im europäischen Setting, oder?
Genau, also da, wo ich aufgewachsen bin. So, das ist mir noch nie passiert. Und es ist auch nicht negative Diskriminierung gewesen, oder nicht immer.
Ich kann mir das vorstellen. Es ist einfach, weil man anders ist.
Und man kann nichts dagegen machen. Man sieht, es wird immer wahrgenommen. Und das ist... Also da rede ich jetzt, jeder Person of Color, die findet so, logisch, ja.
Ja, aber das ist ja mal cool. Ich finde es schön, dass du das auch auftust und uns teilhaben lässt.
Das ist, glaube ich, schon, das ist auch, mit der Zeit dann ist es so ein bisschen sehr nervig geworden. Ich bin dann auch gegen das Ende von dem Jahr in Japan, bin ich extrem angenervt gewesen von dem ganzen Land. Also ich habe gefunden, sie reden einem immer drin, sie bevormunden einem, sie haben, also es sind überall so... an der Wand und so als Plakat, wo drauf steht, irgendwie, oder beim Lift, zum Beispiel bei der Lifttüre, wo dann aufgeht, Vorsicht, nicht Handy kluppen bitte, und bei der Rolltreppe steht, man soll sofort weiterlaufen und man soll sich am Handlauf festheben, und es steht, man darf nicht mit Stöcklischuhen draufstehen, weil man dann könnte in den Rillen stecken bleiben, und das sind alles so Sachen, die doch einfach mein Problem sind, wenn es mal passiert. Und ich mich dann einfach wirklich bevormundet gefühlt habe, wie so ein kleines Kind, habe ich dann rumgepöckelt und gefunden, ich mache das jetzt, weil es schaut nie, dass ich es nicht darf machen.
Bist du ein bisschen rebellisch geworden?
Ja, genau. So ein bisschen. Und dann habe ich auch gemerkt, das ist, glaube ich, Zeit, dass ich wieder gehe. Es ist gut, dass das Jahr jetzt vorbei ist. Mittlerweile schaue ich es ein bisschen anders an.
Bist du älter geworden?
Ich bin älter geworden, durchaus. Ja, aber da, das ist, glaube ich, so ein bisschen, bin wirklich froh gewesen, um gehen zu können.
Ich möchte da kurz reinhaken, wie reagiert das japanische Volk, wenn Patricia umgepöckelt hat?
Ich glaube...
Du musst ja aktiv dann etwas gemacht haben, das ja dann nicht der Norm entspricht.
Das Problem ist, das ist dann wieder so ein bisschen der latente Rassismus in Japan.
Okay.
Wo dann sie das wie erwartet, dass ich mich dann eben benehme.
Also die haben eigentlich damit gerechnet, dass ja irgendeine Revolution für dich auslöst.
Ja, die Revolution oder einfach,
für dass ich selber, also weißt,
dass ich es vielleicht auch mache, weil ich es nicht besser weiss.
Aha.
Oder weil es mich nicht kümmert, dass es sie stört. Oder dass man das nicht so macht. Und nicht, dass es eine aktive Rebellion ist.
Ah, okay, ich sehe den Punkt. Ja.
Sie haben
so lange darauf gewartet, bis es dann passiert, weil sie davon ausgehen, dass es passiert.
Ja. Das waren dann so kleine Sachen gewesen, aber mir ist, also ich habe dann dort schon, ich muss halt dazu sagen, ich bin in Osaka gewesen,
ja,
ein Jahr lang, und dort ist der Campus von der Universität ist außerhalb von der Stadt, eigentlich wirklich im äußersten nördlichen Zipfel. Und man musste etwa eine Stunde Zug fahren, bis man im Stadtzentrum war. Also man war wirklich ein bisschen am Schuss. Und hinten dran hat die Stadt aufgehört. Also dahinter hatte es nicht mal eine Strasse. Es war einfach Wald. Es hatte auch so Schilder, Vorsicht Wildschwein, aber ich habe nie eins gesehen. Und dort war es auch wirklich so, wenn dann manchmal ins Dorf oder einfach so in die Aglo dort gegangen bist, weil du etwas kaufen musst, dann bist du auch mal in einen Coop oder so etwas gegangen. Dann hat es Kinder gegeben, die haben dann mit dem Finger auf dich gezeigt und gesagt, oh, schau mal, eine Ausländerin. Und die Mutter hat dann gesagt, pst.
Ja, das ist eigentlich...
Das ist völlig normal. Das hat aber dann vielleicht schon auch dadurch, dass ich so noch ein bisschen mehr auf dem Land war. Ja. Und ein bisschen weniger in der Stadt, wo es nicht so normal war, dass es Ausländerinnen hat. Hat es vielleicht schon auch noch mein Bild geprägt, mein erstes Bild, das ich hatte, dass sie so ein bisschen latent rassistisch sind.
Wie war der erste ins Schulsystem? Weil du bist ja im Austauschjahr gewesen.
Mhm.
Das würde mich noch kurz wundern.
Ja, das habe ich nicht so mitbekommen, weil wir cool sind gesondert gewesen. Alle Ausländer hatten miteinander Schule gehabt und nicht mit japanischen Studierenden zusammen. Das war ein bisschen schade. Hat wahrscheinlich auch einen Teil von meinem Eindruck dann geprägt.
Ja, das glaube ich. Dann bist du ja gleich ein Sonderling gewesen, ja, in einem Land. Ja.
Es war aber auf der anderen Seite mega cool gewesen, weil ich sehr viele verschiedene Leute aus aller Welt kennengelernt haben. Und wir haben
in
auch...
einem Freundeland.
Ja, genau. Also mein Englisch hat wahnsinnig Fortschritt gemacht. Und wir haben auch so Unterricht gehabt, wo wir können, zum Beispiel Politikunterricht, wo wir dann geschaut haben, wie funktioniert etwas in Japan. Und dann haben wir aufs nächste Mal müssen nachschauen, wie es bei unseren eigenen Ländern funktioniert. Und das dann vergleichen im Unterricht. Und dort habe ich sehr viel gelernt. Einfach über verschiedene Systeme und verschiedene Gesellschaften. Und
also hast du eigentlich die Schweiz in Japan fast noch ein bisschen besser kennengelernt, weil dich aktiv mit der Schweiz auseinandersetzen in einem anderen Kontext.
Ja, das ist so, das sagt man auch so. Also wenn man Japanologie oder irgendetwas anderes studiert, dass man gleichzeitig immer auch sein eigenes Land kennenlernt. Weil man muss immer lernen, mit was man es dann vergleicht. Ja. Oder woher
und dann wieder die Schubladen, oder? Wo vergleicht man die zwei Schubladen, wo hat es Ähnlichkeiten oder eben gerade aktiv nicht?
Oder umgekehrt auch, wieso stört mich etwas an Japan zum Beispiel?
Was hat dich angefangen zu stören an der Schweiz, wo du in Japan warst?
Also, wo ich in Japan war, nicht. Wo ich zurückgekommen bin, ja, habe ich einfach gemerkt, dass es mir nicht mehr, wenn ich länger als ein Jahr in der Schweiz bin, am Stück, also ich muss manchmal einfach raus. Es ist zu klein. Also, es ist zu eng. Und nicht, ich meine es nicht geografisch, sondern der Horizont der Leute auch. Nicht. Ja, das, es ist einfach die Erfahrungen, die manchmal fehlen oder auch so ein bisschen das hat ja nichts mit irgendwie Chatsetten oder irgend so etwas zu tun, sondern wirklich einfach
ja, das habe ich auch schon gehabt. Ich habe ein Jahr lang bin ich pendelt nach Deutschland.
Ja.
Ein paar Wochenende. Mhm. Das ist schon für mich ein Kulturschock gewesen, einfach wie wir uns können über 3 Minuten in der SBB Verspätung haben, uns wirklich aktiv aufregen, was jetzt in Deutschland eine Viertelstunde normal ist.
Mhm.
Und dann bist du eigentlich froh, wartest du da noch 3 Minuten. So, also weißt du, ich sehe schon den Punkt, vielleicht, was könntest du damit meinen?
Ja, es ist aber auch so kulturelle Erfahrung oder ganz allgemeine Erfahrung, dass halt, wenn du so weit weg, wenn du neben bist, außerhalb deiner Komfortzone, in einem Land, wo du nicht kennst oder so.
Bist du das gern?
Nein. Ich glaube, niemand ist gern komplett außerhalb seiner Komfortzone. Es ist aber so, dass es auch sehr, dass es dich sehr weit, viel weiterbringt und dass man auch so ein bisschen lernt oder Instrumente hat, wie man mit dem kann umgehen kann. Und dann merkt man, dass man mit dem gut kann umgehen und dass man das kann bewältigen und das nimmt auch die Angst davor, sie wieder zu verlassen, das nächste Mal, die Komfortzone.
Ja, dann sind die halt einfach breiter.
Ja.
Also sie erweitert sich automatisch, wenn man sie halt dehnt.
Ja, ja. Und
aber jetzt sind wir dort, du bist das erste Mal in Japan gewesen, bist froh gewesen, bist wieder heimgekommen. Wann hat es ein zweites Mal dich das Fernweh gepackt, wieder auf Japan? Und warum?
Ja, das irgendwie bin ich dann, ist eine andere Kollegin von mir im Austausch dort gewesen. Und dann bin ich sie besuchen und habe auch noch, ich habe eine japanische Kollegin und eine Familie, also nicht eine japanische Familie, sondern eine Familie, wo ich befreundet bin damit und ihre Nachbarn sozusagen. Und ich bin dann bei denen sie 2 Wochen etwa und habe dann im Gästezimmer können schlafen und ein bisschen ihren Alltag mitmachen. Und das war für mich eine wahnsinnig schöne Erfahrung gewesen. Also,
nicht mehr so abgesondert als ausländische Schülerinnen, sondern du bist aktiver am Alltag dabei gewesen.
Genau. Und dort habe ich auch können, sie sind glaube ich nicht typisch japanisch, die Familie, wo ich dort bin. Sie sind sehr, sehr offen. Sie gehen gerne reisen, auch ins Ausland. Und sehr unkompliziert. Ich bin dann dort auch nicht Gästin, sondern ich bin dort ein Teil der Familie. Das heisst, ich tue selber abwäschen und ich darf einmal kochen oder ich darf selber in die Küche. Wie das ja manchmal, also in der Schweiz ist es ja ähnlich, wenn man eben Gast ist, dann wird man bedient. Und dort ist dann einfach, man war einfach auch dort gewesen und hat Sachen mitgemacht oder man ist mal selbstständig etwas gemacht. Und ich habe wirklich eine sehr gute Beziehung dann aufgebaut mit ihnen. Und bin sie immer mal wieder besuchen. Und sehe sie, ja. Und sie sind auch mal zu Europa noch gewesen. Und haben sie dann auch da gesehen, wo sie sind in Europa reisen und haben dann auch in der Schweiz gewesen. Ja, die Schweiz müssen sie ja sowieso kommen. Es ist ja oben auf der Liste, wenn man auf Europa reisen.
Ah, ist das so?
Das ist sehr beliebt. Die Schweiz ist wahnsinnig beliebt in Japan. Also Heidi ist.
Ja, also das habe ich auch schon gehört. Und dann, also kannst du mich gerne korrigieren, das ist eine Annahme. Aber nachher natürlich dann der Andy Hug, oder? der ehemalige Kickboxer.
Das weiss ich im Fall nicht einmal. Dort, das ist gut möglich, aber das weiss ich im Fall wirklich nicht.
Er ist ja einer der einzigen Ausländer, der auf dem Samurai-Friedhof in Tokio, aber gefälligst halbwissen, beerdigt worden ist.
Okay. Das habe ich gar noch nie gehört, das weiss ich gar nicht. Okay. Aber es ist interessant, ich schaue das mal nach.
Ja, ja. Ich habe lange in Japan gelebt. Ah. Also, er hat sich dort fast wohl gefühlt. Und anerkennt er auch in der Schweiz.
Mhm. Mhm.
Weil er ist aus dem Karate gekommen.
Ja.
So.
Ja.
Und der Heidi Anime ist natürlich sehr, glaube auch für die Manga-Industrie und Anime-Industrie sehr wichtig war, wo man eigentlich gar nicht würde denken.
Doch, also...
Als Europäer so, dass es in Japan so wichtig war.
Also es ist auch ja von Japan hergestellt worden.
Ja, natürlich, aber dass sie dann so nachher die Affinität hergestellt haben in der Schweiz.
Alle Japaner, die ich kenne, also in einem gewissen Alter.
Ja.
So im Alter von meinen Eltern, sagen wir so mit Jahrgang 60, ein bisschen jünger, ein bisschen älter, als das, die haben, die kennen Heidi und ihnen sein Bild ist komplett prägt von dem Heidi-Anime. Und die gehen für das in die Schweiz.
Ghibli, der Ghibli-Schöpfe hat ja auch am Heidi Anime mitgeschafft. Mhm. Also, das ist in der Kultur, glaub, schon recht verankert.
Mhm. Und es ist halt, es hat ein gewisses romantisches Bild bedient.
Ja.
Und das ist so ein das Bild, das sie von der Schweiz immer noch haben, auch zum Teil.
Ah, das ist die Stilisieren.
Ja, absolut.
Von der heilen Welt.
Das ist, und auch der mit dem Käse und all diesen Sachen und den Geissen und so.
Ja.
Das ist sehr, ja.
Aber wenn jetzt wirklich für dich auf den Ärmel rein, dass du wirklich sagst, ich tue einen Teil von meinem Leben mich dem Land auch zu widmen. Also aus dem Studium raus natürlich und so. Aber wenn hast du wirklich gemerkt, das lässt mich nicht mehr los und das wird ein Teil von meinem Leben bleiben?
Ja, ich wollte eigentlich wirklich meine zwei Fächer verbinden.
Okay, also wirklich.
Und dann habe ich eine Forschungsfrage gesucht und habe dann eine gefunden und angefangen, dich zu doktorieren.
Ja.
Und dann bin ich glaube, das letzte Mal 2014 in Japan gewesen. Und dann bin ich 4 Jahre später, im Sommer 2018, auf Tokio geflogen, um einfach 3-4 Wochen selbst finanziert in Japan zu sein.
Und wie ist das?
Ich komme gerade.
Yeah.
Und dort so verschiedene Galerien und Kunstmuseen anzuschauen. Und so für meine Diss. Und dann bin ich aus dem Flüger ausgestiegen und habe einmal eingeatmet und habe so im Nachhinein wie Heimweh gehabt. Also es ist wie so, der Geruch hat mich wie zurückerinnert an die Zeit, wo ich schon in Japan war. Und ich habe die ersten 3 Tage sind wahnsinnig, sind wirklich intensiv gewesen, weil alles, ich bin 4 Jahre nicht dort gewesen und es ist alles so nostalgisch gewesen, so ein Heiko gewesen, wirklich. Obwohl es Tokio war, nicht Osaka. Osaka ist immer mein... Osaka ist meine Homebase, dort bin ich auch lieber. Obwohl es dort viel weniger spannende Sachen hat als in Tokio. Aber Osaka ist dort, wo auch von der Kultur her, wo mir alles näher ist. Und Tokio ist so der Arbeitsort für mich. Und dort ist mir das so bewusst geworden. Dann habe ich gemerkt, okay, das ist, glaube ich, wirklich ein wichtiger Teil von meinem Leben und dem, was mir wichtig ist. Ja, und dann, da bin ich dann fast jedes Jahr mal gewesen.
Und wie ist das, wenn man sich selber finanziert in Japan?
Also dort habe ich einfach in der Schweiz geschafft und dann habe ich gespart und dann habe ich 4 Wochen Ferien gemacht und bin dann so gegangen, weil sonst bräuchte ich ja das Arbeitsvisum und das wird dann kompliziert. Weil ich bin ja nicht aus einem asiatischen Staat, ich bin ja aus einem europäischen Land. Und in Europa, ich glaube, man vergisst es mit dem Schengen-Abkommen ein bisschen, wie unglaublich einfach so Sachen sind. Weil wenn man es nicht hat, das Schengen, kann man nicht einfach in ein anderes Land und dort arbeiten, sondern du musst zuerst einen Arbeitgeber haben und der muss dir dann das Visum sponsoren und nur so kommst du überhaupt ein längerfristiges Visum über und das dann auch arbeiten und so. Also es ist nicht ganz so einfach.
Erzähl mir mal den Unterschied zwischen Osaka und Tokio.
Es gibt da, glaube ich, einen einfachen Vergleich. Tokio ist Zürich und Osaka ist mehr so irgendwo im Tessin.
Ja, aber es ist schon faszinierend. Also Tokio ist, glaube ich, schon Japan noch ein bisschen anders als der Rest von Japan.
Ja, also oder es ist halt...
Oder kenne ich das falsch?
Es ist halt sehr gross, sehr dicht und... es gibt Quartiere in Tokio, dort wohnt niemand. Das sind nur Bürogebäude. Und die Leute sind nur dort zum Arbeiten und dann gehen sie wieder heim. Und dort in die Quartiere, wo man halt wohnt. Das gibt es in Osaka ein bisschen weniger. Es ist aber auch ein kulturelles, es ist kulturell auch ein bisschen anders. Also man muss sehen, dass Japan ist ja relativ gross und es hat verschiedene Regionen, die haben einen eigenen Dialekt, das ist wie bei uns auch wirklich. Und die haben auch eine eigene Kultur. Und in Osaka ist man einfach ein bisschen weniger businessorientiert. Obwohl sie sind wirtschaftlich sehr stark in Osaka, sind eine Handelsmetropole. Aber sie sind einfach auch, wenn du dort ankommst, dann gibt es schlecht gekleidete Leute. Es gibt viele Leute mit Leopardenprint-Leggings und zwei verschiedene farbige Jeans an. Und einfach so ein bisschen, es ist so ein bisschen, manchmal auch einfach ein bisschen trashig. Und in Tokio ist es sehr viel so, dass, ja, das mag ich eh haben, weil Tokio ist wirklich so das, immer so das Business-Schick vom Style her. Und das ist dann bei den Frauen auch oft so ein bisschen Rüscheli und so die Blüschen und das Flüssende und in Beige tönen und hellblau und so. Und das ist einfach nicht meins. Ja, ich glaube, das ist so visuell, wie du es merkst. Und von der Art her in Osaka kann es sein, dass einfach mal ein älterer Herr neben dich anhockt und anfängt mit dir zu schwätzen. Einfach, weil es ihn interessiert. Und in Tokio sind es halt schon ein bisschen mehr
fokussiert.
Ja, und du hast ja eben vor zwei Wochen mit dem Patrick Rohr geredet. Und er hat gesagt, meine Rücksicht und andererseits tut man sich auch ein bisschen mehr ignorieren.
Ist das so?
Und das ist schon ein bisschen so. Also, man blendet die vielen Leute auch einfach aus.
Man wird dann eigentlich betriebsblind. Also, man geht davon aus, die sind Leute, darum nimmt man sie vielleicht auch nicht mehr so wahr.
Ja. Und man hilft aber auch niemandem, wenn jetzt jemand ein Problem hat. Sondern man schaut einfach so ein bisschen zu. Und ja. Ich glaube, das ist in Osaka schon auch. Aber ich habe das Gefühl, dort ist noch ein bisschen...
Individualisiert. Sicher.
Habe ich schon das Gefühl, ja. Aber es ist auch persönlich, gell?
Ja, nein, das ist so. Aber du sprichst mir jetzt gerade etwas an. Du hast ja dann das Interview gelassen mit dem Patrick Rohr.
Genau.
Auf dem Heimweg. Und dort hat es einen grossen Teil über Japan. Mhm. Und das Erste, was man erzählt hat, war, ich habe dann da schon noch nicht eine andere Meinung, aber einen Zusatz und so, für Feuer frei, dass wir deine Sicht auch noch auf das Thema haben, wo jetzt du vielleicht Bezug nimmst auf das Interview.
Ja. Also er hat dort ja auch noch zum Arbeiten geredet und wie Japaner so sehr mit Hingabe etwas machen. Und das stimmt, das sehe ich auch, gerade so eben auch beim Einpacken von Sachen und so. Aber gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, ist der Fokus oft so ein bisschen mehr, also in der Schweiz meine ich, so ein bisschen auf die Effizienz und auf die Produktivität. Und bei ihnen ist es mehr so aufs Zeigen, dass man dort ist und dass man sich Mühe gibt. Das ist sehr wichtig, dass man sich Mühe gibt. Dass man bemüht wirkt. Und es ist eigentlich fast gleich, was das Endresultat ist.
Aber die Wirkung zählt.
Man muss zeigen, dass man Einsatz gezeigt hat.
Ja, ich sehe es. Ja.
Und ich würde jetzt das eher noch ein bisschen kritisieren, weil es frisst da extrem viel Zeit. Und es gibt so eine ritualisierte Art, von wie du schaffst. Und lässt nicht sehr viel individualistische Arbeitshaltungen sozusagen zu. Und es hilft auch nicht, dass das Resultat dann schlussendlich besser wäre.
Sondern es ist einfach. Mhm. Aber der Weg dran könnte ein bisschen spektakulärer wirken.
Oder einfach ein bisschen auf die einzelne Person abgestimmter, oder? Ja. Wenn jemand ist halt ein bisschen schneller, jemand ist ein bisschen langsamer. So ein bisschen so, oder unterschiedliche Sachen. Ja, und er hat viel so auf den Buddhismus bezogen und ich kenne mich nicht so aus wie mit dem Buddhismus. Ich habe schon das Gefühl, dass es ist auch etwas, was ich sehr schätze an Japan, dass es religionsfreier ist. Oder die Religion in Japan ist ja nicht nur Buddhismus, sondern auch eine Art Naturreligion, die sie haben, Shinto. Und klar gibt es dort so gewisse organisierte Teile des Shinto, aber vieles davon ist einfach sehr unorganisiert, also so ein bisschen unübersichtlich auch. Es gibt ganz viele verschiedene Götter, alles kann beseelt werden.
Es ist ein bisschen individuell und nicht so prägend wie jetzt in Europa. Also, natürlich ist es auch immer ein bisschen im Umbruch mit der jungen Generation in Europa, aber wenn wir ganz ehrlich sind, ist ja die Religion gleich noch ein wichtiger Teil, vor allem in Zentraleuropa, mhm. wo vielleicht, so wie du erzählst, Japan, jedes für sich irgendwo durch praktiziert, nicht so gross aufhängt, wie jetzt vielleicht wir hier in Zentraleuropa.
Ja, es ist auch ein bisschen weniger
zentralistisch.
Genau, ein bisschen weniger dogmatisch. Ja. Ich glaube, es ist schon auch individueller. Es ist vielleicht mehr so eine Grundspiritualität und ein bisschen weniger so das, was man als Religion würde bezeichnen.
Ja.
Das finde ich eigentlich sehr schön, das schätze ich. Aber inwiefern das jetzt tatsächlich etwas mit der Arbeitshaltung zu tun hat, das fände ich jetzt noch mit Vorsicht anzuschauen. Ich finde es immer schwierig, ein ganzes Volk über etwas Einzelnes zu charakterisieren.
Ja, es wird wahrscheinlich einfach längerfristig zu kurz greifen, oder?
Ja, natürlich.
Wenn wir jetzt auf deine Diss noch kurz eingehen, die Opener-Frage, die ich mir dort weggelegt habe, wie ist der Zweite Weltkrieg momentan noch im Gedächtnis, spielt er eine Rolle im Alltag und die Rolle von Japan? Oder wie sieht das jetzt auch aus, wenn man sich auf Kunst bezieht, was du dann machst? Oder am Machen bist?
Ja, als Schweizer ist es noch schwierig zu verstehen. Also ich habe auch merken, dass für uns der Zweite Weltkrieg sehr weit weg ist und nicht mehr so viel.
Ja, wir haben so Redui und dann ist dann schon mal gut.
Genau.
Und Giso und dann.
Und für das, also man muss sich das vorstellen, in Japan ist es halt, Japan ist in dem Sinn wie Deutschland auf der anderen Seite in dem Krieg gestanden. Und die haben noch, Deutschland ist wirklich gross oder wirklich sehr beeindruckend, wie sie den Zweiten Weltkrieg aufgearbeitet haben, wie sie sich mit dem auseinandergesetzt haben und dann auch aufgrund von dem versucht haben, wieder ein eigenes Staatsverständnis und einen gewissen Stolz auch wieder aufzubauen. Und in Japan ist das ein bisschen mehr unter den Teppich gekehrt worden. Und durch das gibt es noch viel mehr. Es gibt keine klare Narrative, wo man sich darauf geeinigt hat, wie es war, wie die Einordnung von dem auch soll sein. Es ist auch nie zum Beispiel geklärt worden, oder zumindest nicht zu Lebzeiten vom Kaiser, vom Kriegskaiser, was seine Rolle war in dem Krieg. Das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel, wo dann halt immer noch weiter gestritten wird bis heute.
Und dann wahrscheinlich auch wieder Kunst irgendwo durch verarbeitet wird oder sich angenöchert wird. Oder?
Genau. Und es gibt so alljährliche, Memorialfeiern vom Zweiten Weltkrieg. Die sind immer im August. Und das ist wirklich im August, eigentlich der ganze August, kommt im Fernsehen fast nichts anderes als so historische Dokumentationen über den Zweiten Weltkrieg und alles, was damit zu tun hat.
Ja, es ist ja dann auch Ende August ist ja für sie etwas Schwerwiegendes passiert, oder? Wenn man es geschichtlich anschaut.
Ist Anfang August gewesen, oder? 5.
5. nicht
5. und 7.
Ah, okay, ich meine 24 ist, aber
ich meine, die Atombombenabwürfe sind anfangs
Anfang, ja, aber eben August spielt eine wichtige Rolle.
Genau, und dann sind im August ist auch noch das Totengedenken, so wie bei uns Allerheiligen, Allerseelen, so etwas ist auch noch im August. Und das spielt dann natürlich ganz fest zusammen, weil Kriegstote, Tote allgemein, plus noch das Ende des Krieges und der Atombombenabwurf. Das sind dann sehr, das ist ein sehr intensiver Monat, glaube ich, so für Kriegserinnerungen. Und in den letzten 30 Jahren sind das mittlerweile schon fast 40 Jahre, hat es auch immer mehr so, ich nenne sie nationalistische Aktivisten oder rechtsnationale Aktivisten.
Das habe ich auch schon eine Dokumentation gesehen, die übelst ist.
Das ist wirklich ganz übel. Ja. Und die sind sehr laut. Sie sind sehr wenig, aber sie sind sehr laut.
Das ist ja dann immer aus dieser Strömung. Sie sind Gott sei Dank noch wenige, je nach Land, aber sie sind immer sehr laut und sehr Platz einnehmend.
Ja, und sie sind auch wahnsinnig gut organisiert.
Ja, das muss man erlauben.
Das muss man erlauben, ja, das können sie wirklich. Und durch das behalten sie es auch wach.
Mhm.
Und es gibt auch in der Regierung gewisse, so der Abbe, also der, ermordet worden ist.
Ja.
Er ist auch eher ein Verfechter von sehr konservativen und so ein bisschen geschichtsrevisionistisch. Also er wird wie gewisse Sachen behauptet er einfach, dass die nie stattgefunden haben.
Dann sind wir bei der AfD, wo sage ich, der Zweite Weltkrieg war ein Flügelschiss gewesen. Also
so, es hat Parallelen, ja. Und die sind schon auch in der Regierung da. Und die gerade so bei zum Beispiel Geschichtsbüchern für die Schulen und so offizielle Sachen, ist das dann gerade auch für Kultur manchmal sehr schwierig. Weil du ja auch immer auf Subventionen oder Beiträge vom Staat angewiesen bist. Und wenn das dann inhaltlich abhängig gemacht wird, dann wird das dann so in Gottes in die Richtung von einer Zensur. Es ist jetzt nicht so, ich möchte nicht sagen, dass sie Zensur wirklich haben, weil für das ist es zu wenig zielgerichtet. Es sind immer so einzelne Individuen, die in gewissen Positionen etwas entscheiden.
Ja, wenn du eine Entscheidungsgewalt hast und dann noch eine Prägung hast, wie du etwas siehst, kannst du nicht objektiv entscheiden.
Genau.
Als Entscheidungsträgerin.
Ja, das ist so das, wobei man bei Abwand getrost von Trägern kann reden. Es sind nicht so viele Frauen in der Politik oder in wichtigen Positionen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt auch von meiner Diss, von den Künstlern, die sich mit den Kriegserinnerungen auseinandersetzen, ist das Risiko von der Zensur oder das Risiko auch von, dass man halt nicht unterstützt wird in seinen Projekten, eigentlich relativ hoch. Die haben alle so ein bisschen Strategien gefunden, wie sie um das herum arbeiten, mehr mit Zivilgesellschaft oder mit ausländischen Institutionen oder so ein bisschen.
Ja, aber du bist jetzt sehr der politische Teil. Wie sieht denn Kunst das Thema Zweiter Weltkrieg? Und wird das dort eher aufgeschafft, was vielleicht gesellschaftspolitisch nicht so passieren kann oder in eine andere Richtung tangiert?
Also das Schöne an der Kunst ist ja, dass man etwas kann anschauen kann oder behandeln, ohne dass man eine abschliessende Antwort geben muss. Man kann Nuancen lassen, man muss nicht eine Antwort geben, man muss nicht eine Narrative, eine klare haben, sondern man kann sagen, hey, hast du schon mal über das nachgedacht?
Ja.
Und man muss nicht mehr machen als das.
Mhm.
Und da gibt es da hat es über die letzten Jahre viel gegeben, die letzten 4 Jahrzehnte eigentlich, so in den 80er hat das angefangen, wo 89 ist der Kriegskaiser gestorben.
Mhm.
Und nachher im Zug hat man eigentlich in den 90er recht sehr recht stark so das Ganze auch, der Kalte Krieg ist ja dann fertig gewesen und dann hat man so ein bisschen die Rolle verhandelt von Japan in der Welt und auch Japan in Asien und Japan hat ja andere Nationen in Asien um sich herum kolonialisiert
gehabt. Korea.
Und dann hat man auch so müssen die neuen Verbindungen oder die neuen Beziehungen oder man hat die Beziehungen nochmal neu definiert so, oder nochmal verhandelt.
Sie sind immer noch nicht ganz, glaube ich, klar.
Sie sind viel noch nicht klar, aber viel ist es halt auch nicht so einfach.
Ja, einfach ist, glaube ich, zusammenleben nie. Aber dort zeigt sich es natürlich.
Ja, und ich glaube, gleich wie es mit Asien verhandelt worden ist, ist auch ein bisschen in der Kunst vor allem das Verhältnis zu Amerika verhandelt worden.
Dort, glaube ich, ist es recht. Also, kannst du mich korrigieren, Beziehung Amerika-Japan ist, glaube ich, eher schon am Verhandeln geworden, wieder der Konflikt im Zweiten Weltkrieg.
Ja, der ist auch der angenehmere zum Verhandeln.
Ja, ich kann sagen, weil man die Rollenbildung klar abstecken kann.
Und weil man auch sagen kann, ihr habt uns im Fall zwei Atombomben angeworfen und wir sind okkupiert gewesen von euch, ihr habt unsere Verfassung geschrieben. Ja. Es ist die Rolle, die man viel lieber haben will, die vom Opfer als die vom Täter, oder?
Ja, oder zum Teil Mittäter, oder? Im Zweiten Weltkrieg.
Ja, im Zweiten Weltkrieg ist Japan ganz klar in der Täterrolle.
Natürlich. Aber mit Deutschland zusammen, so, das ist ja im Tandem irgendwo durch passiert oder aber auch wieder nicht. Das ist wieder spannend, und wo man so her anschaut.
Ja, ich glaube, den Zweiten Weltkrieg muss man eigentlich gesondert vom Zweiten Weltkrieg in Europa anschauen.
Ja, sondern es sind zwei Weltkriege unterschiedlich passiert.
Ja, ja, wirklich. Weil es sind ganz andere Akteure, zum Teil andere Ziele. Juden haben keine Rolle gespielt in Japan.
Nein, das ist mehr darum gegangen, alle anderen gegen uns.
Ja, und das hat auch viel früher noch angefangen. Also ich rede jetzt in meiner Arbeit rede ich vom Asien-Pazifik-Krieg.
Ja.
Und dort definiere ich das eigentlich von 1931 bis 1945. Ja, ja. Weil es einfach schon mit der Invasion von China angefangen hat.
Ja.
Oder der zweite. Und ich meine, Taiwan ist von Japan erobert worden 1890.
Also,
ich meine 1890.
Ja, dort.
und Korea ja dann auch 1905, so um den Daumen.
Und das sind Vorläufer für den Gesamtkonflikt, der sich ja dann
natürlich,
in einen grossen Zweiten Weltkrieg transferiert.
Ja.
No. Aber die haben wie separat stattgefunden.
Ich finde schon. Ich habe das Gefühl, Deutschland und Japan haben eine Allianz gehabt, ja, aber die haben sich ja auch nicht gegenseitig bei irgendetwas so richtig unterstützen können. Auch. Die sind einfach geografisch zu weit weg gewesen. Ja, ich glaube, die kann man schon so ein bisschen getrennt anschauen.
Jetzt, um das Cluster Japan abschließen, das Kapitel. Jetzt, wo ja du viel in Japan gewesen bist und wirklich dich aktiv auch mit dem beschäftigen, was ist jetzt, wenn du angefangen, wie du zu Japan gekommen bist, so eine Faszination, was ist Japan jetzt für dich?
Das ist noch eine schwierige Frage. Es ist schon ein bisschen irgendwie eine zweite Heimat geworden und gleich nicht so ganz, weil so viel bin ich dann auch wieder nicht dort. Es ist immer klar, dass die Basis ist immer die Schweiz für mich. Und ich auf die lange Zeit rausgesehen, wenn ich meine Zukunft mir so vorstelle, dann will ich auch in der Schweiz sein.
Okay.
Ja, weil mir gefällt das System in der Schweiz besser. Das Politische auch.
In Japan auch ein Zweikammer-System.
Ja,
also,
aber
es also ist... Also ein Zwei-Parteien-System.
Sie haben nur eine.
Das ist immer sehr, sehr inspirierend.
Ja, es nicht. Ist... Ja, es ist... sie sind nicht ein undemokratisches Land, aber sie sind einfach... Demokratie, finde ich, in der Schweiz ist am besten.
Ja, es ist halt das Langsamste, aber ich glaube gleich am ausgearbeitetsten.
Ja.
Aber eben, man muss es geschichtlich anschauen, oder? Also, Japan war eine Diktatur aus einem Königreich, Kaiserreich. Und das ist so verwurzelt im Dings inne. Also, weißt du, ich könnte mir nie vorstellen, also, du schaust mich ganz kritisch an, aber in der Schweiz, wenn da jemand kommt und würde sagen, es gibt nur eine Partei, es ging gar nicht. Das würde bei uns gar nicht funktionieren.
Ja, also das stimmt natürlich absolut. Vor allem in der Schweiz auch ist es ein sehr geschichtlich gewachsenes System. Ja. Darum ist es auch so komplex und nicht immer so schnell. In Japan ist natürlich schon, du hast den Schnitt 1945.
Ja, okay, der ist da.
Der ist wirklich massiv. Das war ein richtiger Schnitt gewesen. Aber es ist auch nicht so, dass es nur eine Partei hat. Es hat schon mehr Parteien, aber es ist einfach immer die gleiche an der Macht. Und es ist so, die hat so vielleicht, ich weiß, das ist einfach eine Mehrheitspartei. Und die ist seit mit kleineren Unterbrüchen eigentlich schon immer an der Macht gewesen. Und das ist nicht so gut für so die Innovation oder für die neue, auch wenn man gesellschaftliche Wandlungen will machen, weil viele von denen sind halt auch so ein bisschen Politikerdynastien und es geht um Selbsterhalt.
Ja, es ist immer Dynastie, oder?
Und andererseits auch fühlen sich viel Jüngere, sind so ein bisschen politikerüberdrüssig, also schon lange eigentlich, und fühlen sich auch nicht vertreten. Und wenn du keine Möglichkeiten hast, wer das denn du sonst solltest vertreten, respektive wenn die gar nie... Du musst auch sehen, wenn immer die gleiche Partei regiert, hat niemand außer dieser Partei Regierungserfahrung.
Jetzt
niemand! Und wenn die mal an die Macht kommen, die können ja nur verlieren.
Ja, und Fehler machen, weil sie noch nie probiert haben, aktiv Verantwortung zu übernehmen.
Ja. Und das ist so ein bisschen das, was ein bisschen schade ist und ein bisschen problematisch am japanischen System. Aber also das ist jetzt einfach einer von den Gründen, warum es sich nicht länger würde in Japan leben wollen. Ich habe das Gefühl, 2 Jahre, sage ich jetzt einfach mal so. Ich habe das Gefühl, das würde gehen.
Ja, und also muss mich auch korrigieren, du bist schon mal denn Frauenrolle in Japan ist natürlich auch nicht so einfach. Oder sehe ich das falsch? Mal. Ist mir das jetzt schon zweimal, schon im Vorgespräch, so durch die Blume punktiert und jetzt auch im Gespräch, nein, auch von der Kunst und alles das, schon gesagt, dass die Frauenrolle nicht existiert oder nicht so existiert, wie sie existieren könnte.
Ja, also es ist...
Oder underground vielleicht, aber...
Ich glaube, es ist einfach noch eine recht patriarchalische Gesellschaft. Immer noch. Es ist besser geworden. Die letzten 10 Jahre, also ich hatte auch das Gefühl, dort, als ich 2018 das erste Mal wieder nach Japan gegangen bin, im Vergleich zu 2011, als ich das allererste Mal war, das war ein riesiger Gump. Und auch jetzt, also sie sind sehr viel inklusiver geworden. Mir ist sich viel mehr bewusst, auch im Zug vom Olympischen Komitee hat es doch den Fall gegeben, er hat einfach abschätzige Kommentare über Frauen gemacht und gesagt, die schwätzen zu viel, dann gehen die Sitzungen zu lang, darum brauchen wir die nicht. Und das ist wahrscheinlich nicht einmal so eine spezielle Aussage, nur hat das jemand halt aufgegriffen von den Journalisten und das dann publik gemacht und dann ist er dann mit einer Frau ersetzt worden. Und das sind, glaube ich, Fälle, es hat auch MeToo-Bewegungen bei den Journalistinnen gegeben, weil sie zum Teil halt sexuelle Dienstleistungen müssen machen müssen, um Informationen zu bekommen. Und das war einfach normal gewesen. Und ich glaube, da gibt es schon eine grosse gesellschaftliche,
dass man sich kommen,
dem bewusst ist und man schafft daran. Und es gibt auch mittlerweile viel individuellere Lebensläufe und viel mehr Möglichkeiten, auch als Vater zum Beispiel Zeit mit seinen Kindern zu verbringen. Was früher noch nicht möglich war mit dem Standardisierten, wie viel das man geschafft hat und sein Leben für die Firma gegeben hat und halt Geld heimgebracht hat als Vater. Aber man hat seine Kinder nie gesehen. Und es war auch nicht in der Vaterrolle, dass man mit seinen Kindern etwas macht, sondern man ist arbeiten und Geld verdienen. So die Ernährerrolle war sehr stark. Und das ändert sich jetzt, dass die heutigen jungen Väter, die wollen das auch nicht mehr. Ja. Die wollen mit ihren Kindern etwas machen können. Und
so vielleicht ändert sich auf länger über die Politik punktuell eben schon auch, eben es ist ermüdend, aber sie müssen sich ja dann gleich zu den Gegebenheiten, sollten sie sich können anpassen, oder?
Ja, das denke ich auch. Und ich denke auch, zum Beispiel für mich ist das nicht so ein Hinderungsgrund, weil ich bin ja wie ich gesagt habe, Ausländerin und wird auch als Ausländerin wahrgenommen. Das heisst, ich falle auch nicht in all diese Kategorien. Ich kann eigentlich relativ frei in dieser Gesellschaft agieren, weil ich gar nicht Teil von dieser Gesellschaft bin.
Da gibt es aber ein weiteres Thema. Wie fühlt man sich denn, wenn man kann agieren und gleich nicht ein Teil ist vom System?
Ja, ich glaube, dort war vielleicht auch ein bisschen meine Frustration gewesen, beim ersten Mal, als ich dort war.
Das erklärt es vielleicht.
Weil aber ich müsste so fest japanisch werden. Und das entspricht auch nicht meinem Wesen. Mein Charakter ist nicht so japanisch. Dass ich müsste mich zu fest verbeugen. Und dann musste ich eigentlich einfach müssen für mich mich damit abfinden, dass ich das nicht werde werden. Und dass ich das vielleicht auch nicht möchte werden. Und dann muss ich mir halt einen eigenen Platz suchen und finden in dieser Gesellschaft.
Den hast du gefunden.
Und den habe ich gefunden.
Wie würdest du bezeichnen mit 3 Wörtern?
Ja, also ich würde sagen, mit einem halben Fuß in der Gesellschaft. Ein ganzen ist vielleicht ein bisschen viel. Und 2 sind es auch nicht. Aber ich mache bei gewissen Sachen mit. Und ich will das auch bei gewissen Sachen. Und bei gewissen Sachen sage ich einfach, geht mich nichts an. Ich bin ja auch nicht fix dort. Das kommt ja noch dazu. Ja.
Auf was freust du dich ab dem April?
Das Essen.
Am April geht Patricia wieder auf Japan.
Das Essen. Ja, das ist wirklich grossartig. Also.
Was sollte man essen, wenn jetzt ein Zuhörer jetzt dir zulässt und jetzt eine Reise auf Japan planet?
Alles. Ja, es ist, ich habe eigentlich fast alles gern.
Okay.
Meistens ist es so, dass es, wenn es lokal und saisonal ist, ist es einfach noch ein Ticken besser. Und dann kann man auch so ein bisschen lokal den Unterschied ausprobieren. Ich habe sehr gerne die so ein bisschen Schmorsachen. Mhm. Schmorfisch oder auch mit dem Fleisch und so. Ja, aber es ist wirklich alles fein.
Super. Wir reden schon eine Stunde.
Wow.
Patricia. Ich lasse jetzt einen Teil weg, aber natürlich gibt es den obligaten Teil, wo Patricia vielleicht noch die eine oder andere Frage mir kann stellen. Schieß los.
Ja, wieso interessierst du dich denn für Japan?
Das ist interessant. Das habe ich mich eben auch jetzt in dem Gespräch gefragt, warum ich so viel Laienwissen gleich schon habe, um mit dir eine Stunde lang über das Thema können, so zu reden. Wenn ich müsste sagen, wäre es auch momentan das einzige asiatische Land, das mich würde reizen, gut besuchen zu gehen. Vielleicht hätte auch ein grosser Teil, mein bester Freund, war 3 Wochen in Japan, Kyoto und Tokio. Und der hat mich einfach ein bisschen mit dieser Kultur in Verbindung gebracht. Und eben, wie wir schon besprochen, wenn du ein Film-Nerd bist, wie ich von mir würde sagen, kommst du über den Kurosawa nicht weg. Und so, was ich auch faszinierend finde, die, wo du auch angesprochen hast in unserem Gespräch, die Grundspiritualität, die Japan auch ausstrahlt. Also für einen Europäer jetzt wie mich, wo auch das Leben irgendwie, wie soll ich das sagen, unaufgeregt, aufgeregt und sehr lebenszentriert angeschaut wird. Also der ganze Zyklus, vor allem jetzt vielleicht ländlich gesehen, aber jetzt vielleicht nicht städtisch gesehen, fasziniert mich ein bisschen. Sind, glaube ich, eine andere Anschauung aufs Leben, die mich, glaube auch noch fasziniert. Darum glaube ich, und halt, ich bin in den 90er geboren, die ganzen Animes und so, also weißt du, Looney Tunes, also amerikanische Trickfilme, sind natürlich schon am gewesen, aber so, ich bin mit Animes sozialisiert worden. Und das hat, glaube ich, auch noch einen grossen Anteil und das grösste Franchise, was es gibt, auch. Also Pokémon, das ist wie Harry Potter, das hat Diane auch mitgeformt. So, das ist, glaube ich, schon auch ein wichtiger Aspekt.
Mhm. Also ich finde es immer interessant, wenn man sich mit Japan beschäftigt, dann kommt man auch sehr viel aus der Schweiz, denn wenn man mit Leuten redet, erzählen die einem, was sie über Japan denken und wie sie Japan sehen. Und ich finde das auch immer spannend zum Hören und Fragen.
Und momentan hat mich halt ein Manga ein bisschen im Griff. Das ist One Piece.
Ah ja.
So. Das ist sehr popkulturell, aber das momentan ist das für mich so auch ein bisschen der Inhalt, so wie ich lebe deine Träume. Träume sind alles, du kannst alles erreichen. Das ist schon auch so eine Maxime. Ich träume gerne und ich realisiere dann auch gerne Träume. Darum fasziniert mich auch die ganze Grundstory. Natürlich ist es ein riesen Franchise, aber so Grundmessage ist etwas, was mich sehr antreibt, dass Kreativität und das Träumen eigentlich sehr ein Leben kann formen. Und das fasziniert mich auch. Und das ist, glaube ich, so, das sind so die Triggerpunkte, die ich habe, wo mich, glaube ich, auch eben, Kanada ist sicher ein Land, das ich noch besuchen will.
Ja.
Weil einfach von der Hockey-Kultur her. So. Und Japan, glaube ich, steht irgendwann auch noch auf der Bucketlist, wo ich einfach mal, das sind so die zwei Länder, die mich nicht loslassen, wie Irland auch nicht. Das sind so die Dreiklang von Kulturen, die ich in meinem Leben irgendwo einen Platz habe. Wie sich die dann ausgestaltet, weiss ich nicht. Darum würde es mich gleich noch wundern, wir haben das schon im Vorgespräch angesprochen, das Thema Behinderung und Japan. Durch Paralympics ist doch einiges gegangen im 2020, 2021. Aber was gibt es da, wo du könntest noch erzählen? Wie barrierefrei ist Japan?
Also ich glaube, infrastrukturmäßig ist Japan relativ barrierefrei.
Höre ich schon.
Geistig und gesellschaftlich bin ich mir nicht so sicher. Dort ist halt das normative Sein, so das normative Verhalten vor allem, aber auch das normative Sein und gleich sein wie alle anderen, das ist mega wichtig. Das ist schon also in der Schule.
Nicht so auffallen.
Ja, nicht auffallen. Unter keinen Umständen. Nicht zu gut und nicht schlecht sein. Einfach Mittelmaß.
Gutes Mittelmaß.
Ja. Das ist...
ja, dass du mit Behinderung hast.
Da, nein. Also, aber es ist so... dort an der Uni, wo ich war, also jetzt im 21. bin ich dort, hat es eine Highschool oder zwei Highschools nebendran gehabt. Das wären so, bei uns wären das Kantis eigentlich, so vom Alter her. Und dort hat es ein Mädchen im Rollstuhl, wo, wenn ich sie gesehen habe, hat sie eigentlich immer mit dem Fuß ihres Handy bedient. Also ich weiss nicht, inwiefern mit den Armen sie etwas machen kann oder nicht. Und die ist dort in die Schule. Die hat die Uniform von dieser Schule. Also nehme ich an, dass sie dort in die Schule geht. Das habe ich doch sehr schön gefunden. Also mein Wissen ist dann eigentlich so auf so punktuelle Momente beschränkt, wo ich es sehe und dann denke, aha.
Ja, was schön war, ist, oder? Wenn man jetzt die paralympische Struktur nimmt. Brasilien vor sieben Jahren, das ist ein Paralympics wie hinten runtergefallen, die Aufarbeitung gibt es. Und in Japan jetzt dann wieder den Standard bekommen, wie es vor 11 oder sogar mehr Jahren in England hatte. Darum eben infrastrukturell habe ich auch gehört, weil ich auch durch den Paragraph mit den Parasportlerinnen zu tun hatte, sind sie recht auf Zack gewesen. Natürlich mit den ganzen Covid-Massnahmen, das war weniger lustig gewesen, aber ich glaube, es war recht gut organisiert gewesen.
Ja, es ist halt auch, Japan ist es immer sehr wichtig, einen guten Eindruck auf den Westen zu machen. Und sie sind unglaublich auch an der Meinung und so interessiert, wo der Westen...
Das kann aber auch anstrengend sein.
Das kann sehr anstrengend sein, vor allem auch für die Japaner.
Ja, und dann müssen wir jetzt wahrscheinlich auch als Europäerin erklären, oder? Merkst du das auch, dass sie dich dann so also exemplarisch nehmen, um gewisses erfragen?
Ja, aber das ist ja, glaube ich, normal. Das machen wir bei Ausländern natürlich auch so. Und wie findest du die Schweiz? Und dann warten wir auf Kompliment, wie toll das, was auch immer was ist und wie fein Käse. Und Jockey. Aber ich glaube, in Japan hat es dann zum Teil einfach den positiven Effekt, dass sie gewisse Sachen sehr viel besser umsetzen, als das vielleicht andere Länder würden machen. Also gerade zum Beispiel Behindertenkonvention oder jetzt bei den Olympischen Spielen auch die Gleichberechtigung. Es hat dann auch innerhalb von Japan mal Zivilgesellschaften gegeben, die sich eingesetzt haben dafür, dass bei der Werbung auch die Paralympics beworben werden und nicht nur die normalen Olympischen Spiele.
Man hat sich auch gesehen, die Eröffnungsfeier haben sie auch schon an Turmistika oder Olympiaden und nicht nur an den Paralympics, sondern...
Und ich glaube, dort gerade so gesellschaftlich gesehen hat dort wirklich auch die Inklusion von allen möglichen Bevölkerungsgruppen, nicht nur Leute mit Behinderungen, hat sehr grosse Fortschritte gemacht. Also gerade auch bei der Eröffnungsfeier hat ja sie, die das olympische Feuer entfacht hat, das war ja Naomi Osaka gewesen.
Ja.
Und sie ist ja halb haitianisch und halb japanisch. Und das ist ja, das ist es, wie sagt man? Das war eines der symbolträchtigsten Bilder, die sie haben können.
Ja.
Also, das ist das grösste Statement, das sie gemacht haben an dieser olympischen Eröffnungsfeier, dass sie das hätte können, weil sie ist extrem angefindet worden in der Presse, weil sie zu wenig Japanisch kann, sie sind ja keine richtige Japanerin und schwarz und so weiter. Also auch übler Rassismus war dort gewesen. Und dass sie sie genommen haben für das, ist natürlich schon auch
ein
klares Statement gewesen und eigentlich ein schönes Symbol. Wie viel das denn dahinter ist, werden wir noch herausfinden.
Aber ich glaube manchmal, also das merke ich auch oft, wenn man dann alle wieder hinterfragt, macht man die Wirkung, die es einfach hat, wieder ein bisschen kleiner, als einfach, wenn man es mal stehen lassen würde.
Mhm.
Darum denke ich immer mal, ich merke das allgemein, das Thema Behinderung kommt langsam gewisse, ein bisschen mehr im Bremsklotz, gewisse, welche da vorwärts, aber ich glaube, durch die Sichtbarkeit und durch das immer wieder punktieren, wie jetzt also an einem Grossanlass, wo sich halt wirklich auch das Land 2 Wochen lang aktiv mit dem beschäftigen darf, passiert schon einiges. Mhm. Darum braucht es auch immer wieder punktuell so Sachen. Natürlich sind es immer wieder so Flächen für und eigentlich ist es nachher entscheidend, was aus dem heraus passiert. Mhm. Aber ich glaube, die punktuellen Sachen braucht immer wieder.
Mhm. Und ich denke, Japan ist sehr gut, dann auch wirklich auf das Punktuelle so anzuschaffen und einen gewissen Wandel herbeizuführen und nachher auch ein bisschen Lehren daraus zu ziehen. Also, weil sie werden ja dann auch gelobt für das und das hilft ja dann auch.
Also, wenn man verloben gewisse Sachen muss machen, dann ist ja das eine Win-Win-Situation. Hey Patricia, wir könnten gerne noch stundenlang punktuell über gewisse Sachen reden. Wir haben ja schon sehr punktuell über Sachen geredet. Ich glaube, der Kontakt bleibt. Ich bin immer fasziniert von deiner Arbeit und auch von deinem Wesen. Ich habe jetzt dich mehr als 3 Stunden dürfen haben. Es war sehr angenehm gewesen. Ich glaube auch, wir werden nachher noch weiter. Danke dir vielmals, hast du die Zeit genommen und hast uns auch einen Einblick gegeben in eine ganz auch in deine Welt und für das möchte ich mich recht herzlich bedanken. Bis zum nächsten Mal.
Danke auch dir vielmals für die Einladung und dass ich über meine Forschung reden durfte, weil das ist ja sonst manchmal ein bisschen eine einsamere Angelegenheit.
Nein,
das habe ich sehr genossen. Danke vielmals.